Schön, mal wieder hier zu sein. Uiuiuiui. Es geht ja gleich gut los. Das letzte Mal war der Meer. Da muss man sich die Frage stellen, liegt das an mir? Du hast mit einer Frage aufgehört. Wisst ihr noch, was sie euch gefragt hat? Lauter, was Jesus für uns bedeutet. Leute, die an der Kanzel stehen, stellen oft Fragen, warum? Damit man was zum Bedenken mit nach Hause nimmt. Weil sonst kann es sein, dass du dann am Mittagstisch sitzt, oh, das war aber schön heute. Ja, richtig. Von was hat er gesprochen? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr, aber der Geist war da. Okay? Ich habe zwei Fragen am Anfang für euch. Du hast mit einer Frage aufgehört, ich fange mit zwei an. Die erste Frage ist, wollt ihr eine lebendige Predigt oder eine Beerdigungspredigt?
Eine lebendige Predigt.
Gut, dann darf ich hier ein bisschen umräumen. Weil ich kam mir jetzt da vor, es schaut wunderschön aus, aber ich kam mir so vor, als wenn so Beerdigung links und rechts vom Kerzen und ich werde demnächst zu Grabe getragen. Außerdem wisst ihr ja, ich habe schon gemerkt da hinten, ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen herumhampel und so ein bisschen gerne lebendig predige. Und von daher gefällt es mir jetzt viel, viel besser. Jetzt kann ich nämlich euren Wunsch erfüllen und lebendig predigen. Okay, das sind wir schon mal das Erste. Das Zweite, was ich euch fragen will, und das wird euch vielleicht erstmal die Fragezeichen so ein bisschen raushauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Predigt bei euch heute Fragezeichen raushaut, dass die mehr Fragen offen lässt, als sie beantwortet. Ich soll nämlich heute Auftakt machen von einer Predigtserie, die Glenn mit euch machen will, 4 oder 5 Predigt in einer Reihe. Und normalerweise bereitet man sich als Prediger auf eine Predigt so vor, dass man irgendwie eine sanfte oder lustige oder wie auch immer Einleitung hat. Dann kommt ein Spannungsbogen und der wird dann irgendwann aufgelöst und das grande Finale ist da. Wenn man aber als erstes in so einer Predigtserie ist, dann fehlt das Ganze. Und ich werde euch mit viel Fragen in eurem Herzen nach Hause schicken. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und so fange ich mit einer Frage an. Glaubt ihr an Gott?
Ja.
Lass mich das nochmal fragen. Glaubt ihr an Gott? Das war nicht sehr kräftig. Ich frage euch zum dritten Mal. Glaubt ihr an Gott?
Ja. Wir glauben nicht nur, wir wissen.
Okay. Vielleicht kommt jetzt das erste Fragezeichen.
Es tut mir leid.
Das Lied Vergib mir aus dem Album Heldenreise von Könige und Priester. In Lukas 15 erzählt uns Jesus ein Gleichnis. Dort heißt es, und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Und einige Verse später: Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das Thema, das Glenn mir gestellt hat, ist überschrieben mit: Was soll das eigentlich? Es muss mehr im Leben geben. Wir alle tragen eine tiefe Sehnsucht in uns, eine Sehnsucht nach mehr Leben. Und so machen wir uns wie dieser Sohn in dieser Geschichte auf den Weg, um diese Sehnsucht nach mehr Leben in uns zu stillen. Dem ging's gut, der hatte alles. Was er nicht hatte, war, dass diese Sehnsucht in ihm gestillt war. Zweimal im Jahr gibt es bei uns in der Gegend ein tolles Ereignis. Gar nicht so weit von ihr, könnt ihr mal hinfahren und das zu beobachten. Auf dem Weg von Tostedt nach Sittensen gibt es ein riesen Geflügelgehege, Gänse. Die sind jetzt noch klein und zu Weihnachten lecker. Aber im Frühling, wenn die Wildgänse wiederkommen, und im Herbst, wenn die Wildgänse wieder wegfliegen, dann kann man sehen, wie diese Gänse in ihrem Gehege anfangen, mit den gestutzten Flügeln zu wackeln und hochgucken, wo die Freunde, die jetzt wegfliegen oder die wiederkommen, zu sehen sind. Und dann fangen die an zu rennen. Und am Zaun ist zu Ende. Ich frage mich, warum? Die haben alles. Vom Bratentopf werden die noch nichts wissen. Das wäre ja eine Vermutung, warum die anfangen zu laufen. Aber irgendetwas, die haben Futter, die haben medizinische Versorgung, die haben frische Luft, das ist ein Freigehege, die sind nicht eingesperrt auf einem Viertelquadratmeter. Aber irgendetwas treibt sie an. Da ist eine Sehnsucht, die ist nicht gestillt. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen, ganz am Anfang der Bibel. Da hat Gott angefangen zu schaffen. Und jedes Mal, wenn er was geschaffen hat, lesen wir was? Genau. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin einer, der kreativ ist, und dann baue ich was oder mache ich was. Oder handwerk ich was? Und dann stelle ich mich hin und sage: Super. Richtig gut geworden. Und dann kommt die Stelle: Stefan, da hat er dich und mich gemacht. Und weißt du, was wir da lesen? Nein, du musst deine Bibel richtig lesen. Da steht: Und es war nicht gut. Das steht da. Er steht, es war nicht gut, und Gott sah, dass es nicht gut war, dass der Mensch allein sei. Es war nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und er sagt, ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. So sehen wir also, unsere Sehnsucht ist schon ein Erbe aus dem Paradies. Schon da hatte der Mensch Sehnsucht nach etwas, das zu ihm passt. Lasst mich übersetzen, er hatte Sehnsucht nach Liebe und nach Vertrautheit. Und was macht Gott? Er sagt, ich will deine Sehnsucht stillen. Und er fängt an, dem Adam die Eva zu machen. Johannes, der als Lieblingsjünger Jesu gilt, sagt einmal, Gott ist Liebe. Das sehen wir daran, dass Gott von Anfang an darum bemüht ist, deine und meine Sehnsucht zu stillen. Im Psalm 42 lesen wir, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Ihr habt alle, naja, fast alle, die Anfangsfrage, ob ihr an Gott glaubt, mit Ja beantwortet. Und ich sage jetzt mal, die, die nicht den Mund aufgemacht haben, haben es wahrscheinlich in ihrem Herzen gesagt. Aber lass uns doch mal ganz ehrlich zu uns sein. Lass uns mal innehalten, in uns hineinhören. Irgendwann in jedem Leben sind schon mal Zweifel aufgekommen, oder? Zweifel, ob es ihn wirklich gibt. Vielleicht hast du sogar nie an Gott selbst gezweifelt. Aber da waren andere Zweifel. Da sind vielleicht die Zweifel, ob er wirklich Gott ist. Schlägst die Zeitung auf und sagst, wenn er Gott wäre, warum lässt er das zu? Bei all dem Leid in unserer Welt, vielleicht auch bei all dem Leid von dir selbst. Zweifel, ob sein Wort wahr ist. Ja, sagst du natürlich, sein Wort ist wahr. Ja, sagen wir so flapsig. Aber vielleicht hast du jahrelang gebetet und nichts hat sich verändert. Vielleicht hast du treu deinen Zehnten gegeben und immer das Gefühl gehabt, du hast trotzdem nicht genug. Und da kommen die Zweifel auf. Stimmt das wirklich? Oder hast du dich verändert, Gott? Du warst treu in jedem Gottesdienst, jede Bibelstunde, du hast nichts ausgelassen, du warst hier. Aber als du ihn gebraucht hast, war er so weit weg. Und das sind die Zweifel, die sind da. Und du fragst dich, wo bist du? Guckst dich um. Genau das hat der Lobpreisleiter von David gemacht. Der hat sich umgeguckt. Psalm 73 lesen wir dann. Ah, er fängt an, so wie wir wahrscheinlich auch anfangen würden, als Jahrzehnte alte Christen. Gott ist gut zu denen, die ein reines Herz haben. Amen, würden wir sagen. Und dann wird er ehrlich. Und ich möchte, dass wir heute mal ehrlich werden. Ich wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen ging, trotz ihrer Bosheit. Sie scheinen ein sorgenloses Leben zu führen, sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden auch nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Sie tragen sogar ihren Hochmut zur Schau. Kostbaren Halsschmuck. Ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Ha, sie triefen vor Fett und tun, was ihr Herz begehrt. Und sie verspotten andere und reden nur Böses, verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Und die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert mich, sodass alle Menschen ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht?
Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an, ihr Reichtum wächst und sie führen ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen, von früh bis spät, jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Die Frage gilt, was soll das eigentlich? Es muss doch mehr im Leben geben. Oh, vielleicht ist das bei dir anders. Ich möchte dich nicht mit dem Asaf, mit dem Lobpreisleiter in eine Schublade stecken. Ich möchte heute Morgen sogar Schubladen vermeiden. Vielleicht bist du nach außen hin erfolgreich, mustergültig, als Vorbild für andere. Vielleicht bist du sogar richtig gottesfürchtig. Und trotzdem fehlt ihnen was. Ich erinnere mich an die Zeiten, da war ich beruflich lange unterwegs, kam irgendwann manchmal mitten in der Nacht nach Hause. Die ganze Familie hat schon geschlafen und irgendwo war man noch so aufgewühlt von dem Tag, hat man sich ins Wohnzimmer gesetzt, erstmal gute Musik an, ein bisschen abgespannt. Da merkst du, kommst nicht zur Ruhe. Naja, was macht man? Man schaut, ob im Kühlschrank noch was Gescheites ist. Vielleicht macht man eine Flasche Wein oder eine Flasche Bier auf oder auch was Hochprozentiges. Irgendwas braucht man noch. Man ist nicht so ganz zufrieden. Naja, dann zappt man die 60 Kanäle in seinem Fernsehen durch, bleibt bei irgendwas hängen. Ist auch nicht so das Richtige. Und dann ist es mir manchmal, Betonung liegt auf manchmal, passiert, dass ich dann trotz allem nochmal meine Bibel geschnappt habe. Und da bin ich hängen geblieben. Und es wurde manchmal eins oder zwei, bis ich ins Bett ging. Aber ich bin ins Bett erfrischt, Sehnsucht gestillt. Und dann habe ich früh wieder hoch müssen und ich war fit, trotz 3 Stunden weniger Schlaf. Das ist, wenn Gott unsere Sehnsucht stillt. Kein noch so gutes Essen. Und ihr wisst, dass ich gerne gut esse. Nicht der teuerste Whisky, nicht das größte Haus, nicht das schnellste Auto, keine Designerklamotten, nicht die schönste Frau, der beste Mann, die artigsten Kinder, die perfekteste Versorgung können daran was ändern, dass in uns immer noch eine Sehnsucht ist. Vielleicht hast du alles ausprobiert und hast alles versucht. Und trotzdem gibt es in dir die Geschichte einer Sehnsucht. Wisst ihr, wir Christen, wir sind alle auf dem Weg. Aber ich entdecke, da gibt es einen Punkt, da sind wir vielleicht links statt rechts gegangen. Da haben wir eine Kurve gemacht, statt geradeaus zu gehen. Da haben wir nicht richtig überlegt und sind einfach drauf losgestürmt und hätten warten sollen, bis sich ein Weg auftut. Und das sind die Lebensgeschichten, wo du und ich falsch abgebogen sind. Das hast du nicht extra gemacht. Das habe ich nicht extra gemacht. Das war das Leben. Aber trotzdem hat uns jede dieser Entscheidungen ein Stück von dem Gott weggebracht, der irgendwann einmal vor Urzeiten ein perfektes Paradies für uns geschaffen hat und gesagt, das ist es, was ich für dich will. Wir haben alle unsere Lebensgeschichten. Meine Frau zum Beispiel ist geboren zu einer Zeit, wo sie hätte gar nicht geboren werden sollen. Ihr Bruder ist 3 Jahre älter und war zu diesem Zeit Dauerkandidat im Krankenhaus. Und das waren noch Zeiten, Da war es nicht so, dass Mama oder Papa mit im Krankenhaus waren. Alle 4 Wochen durfte die ihn mal besuchen kommen. Und sie haben ihre ganze Liebe an diesen kranken Jungen gegeben und dann kam meine Frau zur Welt. Das war nicht der richtige Zeitpunkt. Und das hat auch so ein kleiner Zwerg mal gemerkt und dann nach Aufmerksamkeit gehascht und viel Blödsinn gemacht, weil damit kann man Aufmerksamkeit kriegen. Ja? Als er dann größer geworden ist, dann merkte sie, mit Blödsinn kommt sie auch nicht weiter. Und dann kam ein Leistungsgedanke auf. Ich muss gut sein. Ich muss so und so sein. Und was, in was sie sich investiert hat, war, du kannst bei uns Tag und Nacht zu Besuch kommen und es wird dir immer gelingen, vom Fußboden essen zu können. Immer. Und letztes Jahr habe ich meiner Frau den leisesten Staubsauger der Welt gekauft, weil es mir leid war, abends um 10 noch mit 80 Phon beschallt zu werden, weil die Wohnung immer noch nicht sauber war. Ich möchte meine Frau nicht verurteilen, aber da ist ein Leistungsgedanke, der sie die ganze Zeit geprägt hat. Und auf der anderen Seite steht da ein Gott und sagt, du, ich habe dich so lieb, wie du bist, auch wenn du keine Leistung bringst. Ich war 4 Jahre alt. Da hat mich Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da muss Gott wohl irgendwas vorgehabt haben in meinem Leben, oder? Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich war 8 Jahre alt. Wir wohnten im 5. Haus auf der Ausfallstraße. Und im letzten Haus wohnte mein Freund. Und das war ein echter Freund. Das war nicht nur Freund, das war der beste Kumpel. 8 Jahre. Ja, vielleicht war er nur mein bester Kumpel, weil sein Vater hatte ein Kino. Man muss alles ausnutzen, was einem das Leben so bietet. Und eines Tages, ich erinnere mich, kommt mein Papa mich abholen zum Essen. Mein Papa war Pastor. Und ich hüpfe da so an seiner Hand und laufe mit ihm an der Hand zu unserem Haus zurück. Und dann weiß ich noch, wie heute, ich höre mich selbst zu. Dann sage ich, du Papa, guck mal. Kleiner, 8-jähriger Junge, begeistert. Guck mal, da vor unserem Haus steht ein Polizeiauto. Ja, die Polizei war da, um meinen Eltern mitzuteilen, dass ihre 2 ältesten Kinder eine Bank überfallen haben. Und deswegen hat man meinen Papa aus seinem Dienst geschmissen als Pastor, weil man zu ihm gesagt hat, wenn du deine Kinder nicht erziehen kannst, kannst du auch keine Gemeinde leiten. Und das war der Grund, weshalb ich von Österreich nach Deutschland gekommen bin. Wir waren 7 Kinder. Die 2 waren schon lange verheiratet und lange aus dem Haus. Aber mein Papa hat man rausgeschmissen. Und für mich als 8-Jähriger hat das bedeutet, Großfamilie, jeden Sonntag zwischen 12 und 15 Leute am Mittagstisch und innerhalb von ein paar Wochen Schlüsselkind, Mama arbeiten, Papa arbeiten, keiner mehr im Haus, außer ich selbst, in einem fremden Land. Und jetzt komm mal klar. Ich habe dann früh geheiratet, mit 18 war ich verheiratet. Kurz nach unserer Ehe, ich bin heute mal ganz ehrlich, ich darf das auch, das ist abgeklärt. Kurz nach unserer Ehe will ich meine Frau einfach mal streicheln und ich merke, sie verweigert es, wenn ich ihre Brust berühre. Dann haben wir miteinander gesprochen und dann stellt sich raus, dass 2 Autoritätspersonen in ihrem Leben sie missbraucht haben. Und sie war geschädigt. Immer wenn man sie anfassen wollte, kam das wieder hoch. Das hat natürlich auch unser Miteinander beeinflusst. Könnt ihr euch ja vorstellen, irgendwo. Ein halbes Jahr nach unserer Hochzeit, noch während meiner Ausbildung, ich sollte übernommen werden bei dem größten Braunkohlekraftwerk der Welt. Ein toller Job, tolles Gehalt, tolle Aufstiegsmöglichkeiten. Jedes Jahr ein Aktienpaket, das Gratifikation, war alles geregelt. Kriege ich einen Ruf, ich soll Jugendleiter werden, 600 Kilometer weiter in einer anderen Stadt. Und wir haben überlegt, meine Frau und ich, und sind gegangen. Und dann war ich 2 Wochen in dieser Gemeinde und dann kriege ich mit, der Pastor wollte gar keinen Jugendleiter, der wollte einen Elektriker, der ihm hilft, sein Haus zu renovieren. Das war ein 6-stöckiges Stadthaus, unten war die Gemeinde, oben wollte er vermieten. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin frisch verheiratet und ich bin hierher gekommen, um Gott zu dienen. Vielleicht werde ich dir auch mal am Bau helfen. Er hat gesagt, du bist trotzig, und hat die Jugendgruppe geschlossen. Und wir sind 600 Kilometer umgezogen, ich habe einen guten Job aufgegeben. Das Leben ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und dann gab es eine Gemeindestunde und die halbe Gemeinde hat gesagt, ihr könnt doch nicht dieses junge Ehepaar da so. Und die andere hat gesagt, wieso, ist der Pastor, er kann. Und da hatte ich mit 19 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben Herzrhythmusstörungen. Und dann hat man einen Kompromiss gefunden. Ich durfte dann 2 13-jährige Mädchen betreuen. Das war meine Jugendgruppe. All das hat in mir etwas bewirkt. Autoritäten versauen dein Leben. Und ich habe gesagt, ich will keine Autorität mehr über mir haben. Und habe mich mit 22 Jahren selbstständig gemacht. Weil ich keinen über mir haben wollte, der über mich bestimmt, weil die Leute, die über mich bestimmt haben, haben grande Katastrophe verbreitet. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber was ist denn, wenn da keiner über dir ist, der bestimmen darf? Darf dann auch Gott nicht mehr bestimmen? Zehn Jahre später, in einer Zeit, wo ich ganz intensiv Gott gesucht habe, sagt Gott, du musst deinem alten Pastor um Vergebung bitten. Ich? Der war doch der Sauhund. Der hat, wenn wir um 16 Uhr Jugendstunde hatten, um 13 Uhr, um 14 Uhr die Heizung ausgemacht, damit wir frieren und schnell nach Hause gehen. Und dann sagt Gott, hey, du sollst den um Vergebung bitten. Ich habe gesagt, Gott, ich verstehe dich überhaupt nicht mehr. Kennst du die Situation in deinem Leben, wo du mal gesagt hast, Gott, ich verstehe dich nicht mehr? Gott zu mir gesagt, aber er war dein Pastor, er war deine Autorität und ich setze Könige und Priester ein und ab. Und da habe ich begriffen, um was es geht. Dann habe ich ihn angerufen, der hat überhaupt nichts geschnallt, aber mein Herz war wieder frei. Merkt ihr, wie das so sein kann? Dass wir falsch abbiegen, dass ein ganzes Leben anders läuft, als Gott sich das vorgestellt hat. Aber da war immer noch die Sehnsucht in mir. Und ich höre jetzt auf, meine Lebensgeschichte zu erzählen, sondern es ist die Predigt zu Ende. Aber das hat sich in meinem Leben auch noch weiter fortgewirkt. Ich will nur etwas sagen, da gibt es etwas, was in dir aufsteht und sucht und sagt, ich muss was ändern. Da muss noch Leben ins Leben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Die Sehnsucht bleibt innen drinnen. Fehlt was. Gott, hast du mich vergessen? Und so werden aus unseren Fragen Zweifel. Aus unserem Zweifel wird oft Gleichgültigkeit. Und dann sitze ich brav jeden Sonntag hier. Wir singen immer mehr von dir. Mhm. Aber wer geht morgens in der Früh eine Stunde auf seine Knie und sagt, Gott, gestern habe ich gesungen, immer mehr von dir, heute möchte ich dich erleben. Zeig mir, was ich tun soll. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Wann haben wir zum letzten Mal hier Zungenrede mit Auslegung gehabt? Und ich spreche nicht nur von Soltau, ich komme viel rum. Wann haben wir Zungengesänge gehabt? Wann haben wir spontane Wunder gehabt? Hey, ist das das, was Gott für uns möchte? Natürlich. Er sagt, ihr. Damit meint er dich. Größere Dinge tun, als ich getan habe. Hey, da ist doch noch etwas, nach das wir uns sehnen. Wo ist es denn? Sehnen uns nach Liebe. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Und im tiefsten Endeffekt ist das eine Sehnsucht nach unserem Zuhause. Gott. Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Dan Millman erzählte mal eine Geschichte. Die handelt von einem kleinen 4-jährigen Mädel. Das Mädel heißt Sashi. Und die hatten Geschwisterchen bekommen, ein Brüderchen. Und sie hat ihre Eltern immer gebettelt, ich möchte mal allein mit meinem Bruder sein. Aber die Eltern hatten Angst. Vielleicht ist das Mädel eifersüchtig und verletzt ihren Bruder oder schüttelt ihn oder sonst was. Und sie waren sehr vorsichtig. Aber diese Sashi hat immer wieder, ich möchte mal alleine mit meinem Bruder sein. Und irgendwann haben die Eltern nachgegeben. Und sie ist in das Zimmer ihres Bruders gerannt. Aber die Eltern hatten noch die Tür so viel offen, weil da war immer noch Misstrauen. Und sie haben zugehört. Und dann beugt sich dieses kleine 4-jährige Mädchen zu dem Bettchen ihres neugeborenen Bruders runter und sagt zu ihm, Baby, sag mir, wie Gott ist. Ich fange langsam an, es zu vergessen. Sag mir, wie Gott ist. Ich fange langsam an, ihn zu vergessen. Sehnsucht. Gott kennt dich. Gott weiß genau, wer du bist und wo du gerade stehst. Er sagt, ich weiß, dass dein Weg dich an Orte geführt hat, wo du niemals hättest hinkommen sollen. Ich weiß, dass das Leben dir Schmerzen bereitet hat, die du niemals hättest fühlen sollen. Und dass dir Dinge leid tun, die du niemals hättest tun müssen. Er streckt seinen Arm aus und sagt, ich würde dich gerne nach Hause führen. Dass du heute Morgen hier bist, ist eine ganz tiefe Sehnsucht in dir nach mehr. Eine ganze tiefe Sehnsucht, dass Gott dich an der Hand nimmt und sagt, ich würde dich gerne nach Hause führen. Du bist Gott. Wir haben uns vor unserem eigenen Ich verlaufen, haben uns von uns selbst entfernt, aber eins steht fest, wir sind und bleiben immer noch Gottes Kinder. Wir gehören immer noch zu Gott. Und deine Sehnsucht ist ein Zeichen, dass du immer noch ein bisschen von dem Zuhause weißt. Leute, der Weg zurück heißt nicht, dass du dich ab sofort noch ein bisschen mehr zusammenreißt und vielleicht noch ein bisschen mehr religiöser wirst. Vergiss es! Der Weg zurück heißt auch nicht, dass du jetzt anfängst, mit dir selbst ins Reine zu kommen und ein besserer Mensch wirst. Der Weg zurück heißt einfach nur wieder in Gottes Arm zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, viele Fragen, die vielleicht offen sind. Ich hoffe, in den weiteren Kapiteln, in den weiteren Predigten zu dieser Serie werden sie beantwortet. Ich kann nicht umhin. Ich bin positiver Mensch und deswegen höre ich auf und lese mit euch zusammen den Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen, wir jubelten voller Freude und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr mit ihnen getan. Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und wir waren fröhlich. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten. So wie Bäche die Wüste neu beleben. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Und jubelnd kehren sie zurück, um die Ernte einzuholen. Wollen wir uns aufmachen? Die Sehnsucht zulassen? Nach Hause gehen? Amen.